Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzent Dead Rabbit.
Alright, alright, alright. Wir sind zurück. Eine neue Folge Beats and Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Mein Name ist The Breed und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute gibt's eine neue Folge wieder mit einem Produzenten. Letzte Woche hatten wir so ein Special. Jetzt würde ich wöchentlich den Podcast machen. Jetzt muss ich mich gerade selber auslachen. Nein, natürlich irgendwann im letzten Monat. Das hat ja schon wieder ewig gedauert. Bei der letzten Folge haben wir ja jemanden gehabt, den lieben Lukas, zum Thema Akustik. Das war sicherlich für den einen oder anderen ein bisschen too nerdy. Heute wird's auch wieder nerdy, aber viel emotionaler, viel näher am Künstler dran, denn wir sprechen mit einem der erlesenen Produzenten, die das gute Berlin zu bieten hat und auch jemand, der schon relativ lange dabei ist. Und ich glaube, obwohl man ihm das gar nicht so unterstellen tut, glaube ich trotzdem auch für Deutschrap eine ganz große, so eine ganz große Weiterentwicklung irgendwie gegeben hat. Ich freue mich auf jeden Fall mit dem lieben Dead Rabbit aus Berlin, gebürtig in Rostock, zu sprechen. Wunderschönen guten Abend.
Hallo The Breed, danke für die Einladung, danke für die warmen Worte und schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns auf diese Weise mal wieder sprechen. Wir haben uns tatsächlich länger nicht gesprochen und dann beim Sprechen festgestellt, dass wir tatsächlich auch schon eine musikalische Vergangenheit haben, von der ich schon gar nicht mehr wusste, dass wir sie haben, weil du mal für eine meiner allerersten, Produktionen, die vor allen Dingen nicht Rap-Natur waren, und zwar für die Sängerin Marie Antoinette, liebe Grüße an dieser Stelle, die unter anderem auch aus Rostock kommt, so wie du.
Korrekt.
Da habt ihr zusammen mit Nobody's Face, ne? Hast du zusammen damals einen Song oder einen Remix? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wir haben nur gemischt. Du hast produziert. Wir haben einfach nur Mixdown gemacht, Nobody's Face und ich, und haben dir dann auch noch unseren Mastering Engineer, der Hund, empfohlen. So und der hat das dann gemastert. Genau.
Siehst du, so war das. Und ich wusste das schon gar nicht mehr. Den Song gibt's glaube ich gar nicht mehr online. Ich wollte dann nämlich gleich mal gucken und habe dann gesehen, dass ich habe ihn zumindest nicht gefunden auf Spotify. Er heißt Phoenix und war so eine Dubstep ähnliche Deutsch-Pop Nummer.
Ja, jeden Fall sehr geil produziert.
War sehr schön gemischt. So, genug der Lobhudeleien. Nein, aber es war sehr witzig, dass ich dann doch in Deutschland ganz oft die Wege irgendwie dann doch wieder kreuzen. Aber reden wir über dich. Die Leute kennen dich vor allem, glaube ich, als, und ich hasse dieses Wort, weil mir das auch manchmal so angedichtet wird, aber Haus- und Hofproduzent. Es klingt immer so abwertend, was überhaupt nicht ist, weil das eigentlich was total Cooles ist. Aber voll. So zumindest als bekannt geworden bist du mit den Masimoto / Materia Sachen.
Richtig.
Ist ja einfach so, kann man genau. Nicht anders sagen. Vor allen Dingen hast du damals, ich weiß gar nicht, hast du das komplett produziert, das Halluzinationen-Album?
Also ein Beat von Nobody's Face ist da drauf, der damals aber noch DJ Focat hieß. Damals hatte er noch nicht den Namen Nobody's Face, aber ein Beat von ihm war drauf, der Rest war von mir.
Ah, verdammt, warum konntet ihr den ja nicht weglassen? Hättest du jetzt sagen können, it's all by me.
Ja, das stimmt. Aber genau, also es war auf jeden Fall war eine verrückte Zeit. Wir haben einfach Skizzen gemacht, wir haben kurze Songs gemacht, einfach komplett auf diese ganzen, wie man einen Song strukturiert und so, einfach komplett drauf geschissen, alles gesampelt, was geht, von Marlene Dietrich bis Dizzy Rascal und ja, ein Wunder, dass wir noch nicht ins Gefängnis gekommen sind dafür.
Erzähl doch mal, echt, tatsächlich interessiert mich, weil ich glaube, dass dieses Album, also erstmal hat es ja Marzi auf die Karte gebracht, / auch Materia. Ich weiß gar nicht, das Materia-Album, das erste war Bass Ventura, ne? Ich weiß gar nicht, kam das raus oder vorher raus?
Das kam danach raus, meine ich. Das muss so 2007, 2008 rausgekommen sein. Und Halluzination ist 2006 rausgekommen von Masimoto.
Ja, genau. das war auf jeden Fall etwas, was so durch die Szene geballert ist und alle fanden das irgendwie geil und das war eine ganz neue Art von Wortwitz auf jeden Fall. Ich glaube, es gab auch diese Diskussion darüber, ob man das machen darf, weil das ja so Madlib gebeitet ist und so, die gab's auch, die dann aber ja quasi auf dem Album, glaube ich, schon entkräftet wurde, indem er ja da irgendwann auch rappt, ich habe mit Madlib gesprochen, das ist cool. Stimmt das eigentlich oder war das nur eine Line?
Er hat auf jeden Fall mit Egon, mit dem Chef von Stones Throw über Stefan Zillos Kontakt aufgenommen und die meinten, da alles cool mit Madlib, ist geklärt und macht das, ist gar kein Problem.
Aber habt ihr dich jemals getroffen?
Nee, nicht. Aber es kam auf jeden Fall so ein offizielles Okay von Reihe von Stones Throw und Madlib. Und das war cool. Und was natürlich auch extrem cool war, dass Leute wie Stefan das einfach auch so gepusht haben und hat das auch viele Leute erreicht, wenn das natürlich in der Juice gut bewertet wird, was damals eins der größten Printmagazine war, dann war das schon mal die halbe Miete für so einen kleinen Underground-Act, der wir damals noch waren. Und ja, das wurde dann sehr gut angenommen von allen.
Das ging auf jeden Fall, das ging recht schnell ab. Ich habe das ja sogar so ein bisschen fast aus erster Hand, würde ich mal sagen, mit begleiten können, weil wir damals zu meiner Zeit, wo ich noch bei der Firma Merch Store gearbeitet habe, da waren wir noch super klein und ihr wart, glaube ich, einer unserer ersten Kunden mit. Damals wart ihr ja noch gar nicht, ich würde jetzt sagen, einer unserer ersten größeren, aber da, zu dem Zeitpunkt wart ihr noch gar nicht so groß.
Richtig.
Und ich glaube, das war zur ersten Masimoto oder Materia-Tour. Ich weiß nicht, habt ihr eine Masimoto-Tour gespielt oder eine Materia-Tour?
Also ich meine, die ersten Live-Geschichten von Masimoto waren Vorgruppen von einmal von
Dynamite Deluxe. Genau. Und Jan Delay.
Und Jan Delay, genau. Da war ich zum Beispiel auch beide Male gar nicht involviert, aber das weiß ich, sind die ersten beiden Touren, wo Masi mitgenommen wurde von großen Brüdern aus der Szene, die... Was wahrscheinlich auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass sie sehr bekannt ist mittlerweile.
Ja, das war auf jeden Fall verrückt. Und ich weiß, da sind wir, da gab es dann so irgendwie 50er Auflagen für T-Shirts auf Tour. Und dann so, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann das war. Wann ist das Zukunft-Album rausgekommen, das von
2010.
Martin? 2010. Ja, und dann waren wir 2010, ich glaube, so richtig ab ging es dann so 2011, 2012 bei den Touren.
Genau.
Und da war dann so ein ganz anderes Level. Da hast du dann so 2000, was auch immer, Auflagen. Ich will ja gar keine Zahlen spreaden, damit da nicht Leute sagen, ich würde hier Internas verraten. Aber es war auf jeden Fall, also wirklich von so nix oder ganz klein und es ging super schnell und alle haben so gemerkt, okay, da ist irgendwas. Das hat was ganz Eigenes, das hat eine super coole Dynamik und alle waren auch so in der Firma so, okay, ja, geil, dieses Thema, jeder wollte dieses Thema haben.
Und man muss auch mal dazu sagen, bis auf den Pitch haben wir auch gar nichts gebeitet, also unsere Beats klangen auch nicht wie Madlib.
Nein, sondern das wollte ich jetzt gerade als nächstes fragen, wie sehr bist du denn Madlib influenced überhaupt?
Also schon, dadurch, dass ich eigentlich ziemlich sauber und im Raster arbeite ich eigentlich genau das Gegenteil von wie Madlib arbeitet.
Du bist quasi deswegen, nicht der klassische Jay Dilla Madlib-Jünger.
Ich bin eher so, alles muss schön auf der Eins liegen, die Kick und so, und bin da einfach viel zu sauber von der Herangehensweise, genau, viel zu analytisch und korrekt. Und Madlib, der scheißt da ja komplett drauf, der hat auch irgendwie ganz billiges Equipment und ballert jedes Jahr drei Alben raus und so. Das bewundere ich aber auch wiederum, wenn Leute das können, wenn sie einfach so diese Grooves und geilen Beats irgendwie so hinkriegen, ohne dabei immer perfekt im Raster alles zu setzen, sondern einfach so es einzuspielen mit MPC oder was auch immer. Das bewundere ich und von daher bin ich immer schon großer Fan gewesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich so doll geprägt hat, dass meine Beats jetzt auch so Madlib-mäßig klingen über die Jahre. Im Gegenteil, also es ist eine gute Inspirationsquelle. Ich glaube, auch jeder, der sich mit Hip-Hop auseinandersetzt, wird nicht an J. Dilla und Madlib vorbeikommen. Aber genau, es ist jetzt nicht so, dass unser Album irgendwie so ein Abklatsch war von Madlib-Beats.
Nee, das war es auf jeden Fall nicht. Ich sag mal, was man vielleicht sagen könnte, wäre, dass ihr so dieses ungewöhnliche Samples zu benutzen und quasi so mit Genregrenzen zu spielen und auch Sachen zu samplen, die irgendwie oder Beats zu nehmen, die erstmal überhaupt nicht hittig daherkommen. Ja, also die wollten irgendwie keine Hits sein, sondern das war halt einfach nur, okay, was hat das für ein Das, genau, deswegen, ich würde super gerne mal so ein bisschen über diese Entstehungsgeschichte dabei reden, weil ich das ein super spannendes Album finde. Was ist denn da immer zuerst gewesen? Also war immer erst der Beat da oder kam Martin an und hat gesagt, ey du, ich will jetzt irgendwie einen Song machen über, über einen Nazi, der Gras raucht und ich brauche den und den Beat? Oder?
Also in dem konkreten Beispiel ist es, glaube ich, tatsächlich beides relativ gleichzeitig entstanden bei der Nazi und das Gras. Und dadurch, dass es halt auch schon so lange her ist, müsste ich jetzt auch lügen, wenn ich jetzt irgendwas behaupten
aber
würde.
Aber wart ihr im Raum zusammen? Also habt ihr damals zusammen gewohnt auch?
Nee, das nicht. Aber er hatte gerade seine Schauspielausbildung, war gerade so kurz davor, die abzuschließen, war aber irgendwie auch nicht so richtig glücklich damit. Und das war dann so dieser Lifestyle. Ich habe so Weed mitgebracht von meinen letzten Euros. Er hat so zwei Sixer-Bags mitgebracht. Also so wie er es auch wirklich rappt, so war es dann auch. Und dann haben wir uns getroffen. Habe ich ihm Beats vorgespielt, dann haben wir vielleicht einen zusammengebaut, dann meinte er, nee, zeig mir nochmal den du mir am Anfang vorgespielt hast. Also so ungefähr ist es abgelaufen.
Aber und über was für einen Zeitraum reden wir da? Ich meine, das sind wie viele Anspielstationen sind das? Ich habe es auf Vinyl hier, aber ich kann es.
Ich glaube 28 Songs sind da drauf. Also so, das ist sowas in der Größenordnung.
Ja, das ist eine Menge.
Und das ist ungefähr so, ich würde mal sagen, ein Jahr oder so ist dieser grobe Zeitraum, vielleicht auch anderthalb, in dem wir das gemacht haben. Ja, und damals hat halt auch ein sehr guter Kumpel von uns, Gabriel, gerade in Darmstadt studiert und hatte dort jemand kennengelernt, Tobias Zumack, der ein Label gegründet hat, Magnum 12. Und so hat sich das dann alles gefügt. So, dann gab es da schon erste Features von Masi auf Gabriels Mixtape und so. Und dann wollte Tobi dann unbedingt auch das Masi-Album machen, als er dann ein bisschen mehr von uns gehört hatte. Und so kam es dann, dass wir das...
Sollte das ein Album werden? Also war das schon...
Hat sich dann irgendwann so... Wahrscheinlich so nach 14, 15 Liedern hat man dann so überlegt, eigentlich ganz cool, was wollen wir eigentlich damit machen? So das, und damals war das dann schon so, oh cool, der Tobi hilft uns, oh, wir können eine echte CD pressen, oh, die steht dann sogar bei Mediamarkt. Also das war, ne, da hat man sich dann schon über solche coolen Sachen, wo man heute drüber vielleicht lachen würde, weil es einfach alles noch einfacher geworden ist. Das war dann schon total cool und geil für uns. Und wie gesagt, dann kam halt ein Stefan Zillus und andere Leute aus der Szene, die das dann auch gepusht haben und gehypt haben. Und
ist das, wie ist das passiert? Ja. Ist das passiert durch, wart ihr gar nicht connected in dieser Szene? Also das kam sozusagen über Tobi viel oder warst du und Martin auch schon in dieser Hip-Hop-Szene irgendwie connected? Oder hat es tatsächlich nur die Musik am Ende getriggert?
Ich bin ja eher so ein Nerd, introvertiert, baut seine Beats im
Producer.
Producer, genau. Und Martin ist ja auch das komplette Gegenteil. Dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass der da auch schon ein ganz gutes Netzwerk sich in Berlin oder generell in Deutschland aufgebaut hatte in der Rap-Szene. Aber ich glaube auch, dass Tobi da auch einfach alles reingesteckt hat an Herzblut, was er damals konnte, um dieses Album bekannt zu machen. Und genau, das ist dann so Stück für Stück gewachsen. Ich glaube nicht, dass meine Kontakte da jetzt eine große Rolle gespielt haben.
Aber ihr seid alles Rostocker gewesen?
Wir sind alles, Tobi nicht. Tobi ist Darmstädter, aber Martin ist Rostocker, Nobody's Face ist Rostocker, ich bin Rostocker. Also die...
Gabriel war
Gabriel Rostocker? Ist auch Rostocker.
Genau.
Also wir sind alles Rostocker, genau.
Und ihr kanntet euch schon, also habt, oder zumindest du und Martin, ihr habt euch kennengelernt, während dieser Produktion irgendwie? Die habt ihr in Rostock produziert oder warst du da schon in Berlin?
Da war ich schon so halb in Berlin. Da war ich gerade in... Oder nee, Moment, stimmt gar nicht. Die ersten Masi-Songs haben wir da zwar gemacht, aber die ersten, die dann auch wirklich auf Halluzination gelandet sind, die haben wir gemacht, da war ich schon in Berlin. Genau, da war ich ganz frisch in Berlin sozusagen. Und und dann wurde das halt ein Album irgendwie und dann...
Aber ihr kanntet euch schon vorher aus Rostock?
Genau, wir kannten uns schon vorher aus Rostock. Ich hatte mit Gabriel und einem anderen Kumpel sogar eine Crew zusammen über ein paar Jahre in Rostock.
Wie hieß die?
Und Mobler und Gabe.
Ja, okay.
Ungefähr so, also der uncoolste Name, den man sich nur geben kann für eine Crew. Aber man muss ja auch zu seinen Roots stehen, von daher guckt gerne mal bei Google, was ihr da so findet. Und so lange kenne ich Martin auch ungefähr schon, wie ich diese Crew hatte. Und bei diesen 10, 12 Rappern, die wir so hatten in Rostock, war natürlich auch klar, an wen man sich hält, wer irgendwie was kann. Und das waren vor allem Gabriel und Martin halt.
Es gab aus Rostock kenne ich dann, oder war da, nicht damals zu der Zeit, weiß ich nicht, aber so ein bisschen vorher war ja so, Underdog Crew war ja so das, die eine der wenigen deutschen Oder ostdeutschen, sorry. Ostdeutschen Hip-Hop-Acts neben Tiefler und Chalil, die, glaube ich, nochmal eine Spur erfolgreicher waren in jedem Fall. Ne? Aber ich glaube, da war dann noch so, gab es noch ein bisschen Dessau, so mit Kretschi und Pony. Und aber Underdog Crew war auf jeden Fall so. Ich glaube, die haben auch so auf jeden Fall im Tausenderbereich mal irgendwie CDs voll, verkauft. Voll. So, ne? Das war voll. Schon.
Also das war ja auch noch fast eine Generation über mir und Martin.
Ja,
also,
ja, voll. Das ist nicht unsere Generation. Das ist noch eine Generation früher sozusagen.
Oder das hat mich auf jeden Fall geprägt. Also die ganzen Mixtapes. Mars Massive hat ja auch Mixtapes gemacht. Der eine Rapper von der Underdog Crew.
Der war auch krass. Ist auch immer noch als DJ unterwegs, glaube ich. Ne?
Genau, immer noch als DJ unterwegs. Seit Jahrzehnten macht er Black Music Party. Rap-Partys und das war auf jeden Fall schon damals cool, dass man so gedacht hat, ah geil, also ich weiß jetzt noch, wie ich mit 15 oder so ins JAZ gegangen bin, ins Jugendalternativzentrum und da war so ein Tisch und da gab es so ein Mixtape von DJ A-Rock und Underdog Crew Album auf Vinyl, Underdog Crew Album auf CD und so, ich weiß, so was prägt einen halt, so eine der ersten Partys von der großen Schwester mitgenommen worden und das hat uns auf jeden Fall, Martin und mich, auch geprägt und gepusht und wir wollten das selber auch, endlich ein eigenes Album und so. Ne? Da sind wir dann irgendwie auch ein Stück weit in die Fußstapfen, glaube ich, von den Jungs getreten. Und dann mittlerweile, man kennt sich eh, Mars hat mich dann auch mal als DJ gebucht, als ich dann DJ wurde vor ein paar Jahren und so. Also es gibt da sehr viele Überschneidungen in der kleinen Rostocker Szene. So.
Ich finde das immer lustig, ne? Weil ich bin ja auch Ossi und es gibt so tatsächlich eigentlich musikalischer Natur, gibt es so, also zumindest wenn man jetzt das Hip-Hop-mäßig betrachtet, ne, wollen wir mal so im Hip-Hop-Bereich bleiben, da gab es tatsächlich, gibt es tatsächlich immer so, finde ich, so Epizentren, wenn man davon sprechen kann in Ostdeutschland, wo es irgendwie Hip-Hop-mäßig mal jemanden gab, der da irgendwie so irgendeine Art von Struktur aufgebaut hat und so ein bisschen rausgekommen ist aus der Blase der Stadt, ja, aus dieser, okay, wir sind die coolsten in der Stadt so, aber zwei Dörfer weiter weiß keiner, wer wir sind so. Und dann hat sich da immer was drum gebaut und dann spielt es gar nicht so eine Rolle, wie groß zum Beispiel die Stadt ist, ne? Also wenn du zum Beispiel guckst, Chemnitz, ne, mit Tiefler und Chalil und diesem ganzen Flatline und Splash und dann kam da irgendwie Kraftklub danach und die haben jetzt auch schon wieder, glaube ich, einen neuen Act und dann Trettmann, Chemnitz, ne, auch Chemnitzer, was ja irgendwie alles super riesen Acts geworden sind, ne? Also die aber, glaube ich, alle ganz viel von dieser Struktur, die eigentlich so diese Flatliner aufgebaut haben, zum Beispiel profitiert haben, weil ich weiß auch, dass zum Beispiel die ersten Kraftklub Bernd Bast Sachen, wie er quasi vorher hieß, sozusagen dann auch irgendwie durch DJ Ron an jemanden gekommen sind und etc. und so, ne? Weil die Kontakte hatten und ähnliches, glaube ich, ist auch in Rostock so ein bisschen, ne? Weil dann da ist dann auch einmal sowas da, wo dann Leute nutzen können und dann hat sich daraus im Prinzip du und Martin, dann gibt es da zum Beispiel auch eine Band, mit dem einen Kollegen habe ich zusammen studiert, die hießen damals Halbe Hemden, kennst du die noch?
Ja.
Aus Rostock, die dann Supershirt geworden sind, die wiederum auf, wie heißt das Label? Die, wo auch Feine Sahne Fischfilet drauf gewesen ist, wie heißen die? Audiolied.
Ja.
Audiolied Records, so großes Indie-Label und die haben dann so eigentlich so die eine der ersten, die so Techno-Rap, könnte man sagen, gemacht haben. Die haben so gerappt und dann so auf Techno irgendwann, ja, also nachdem sie ihre Hip-Hop-Wurzeln quasi abgelegt hatten. Und die hatten auch einen super krassen Run und hatten da auch große Tour, also haben auch Touren gespielt und so. Und Kollegen haben dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, glaube ich, haben sich einfach privat anders entwickelt. So. Grüße an der Stelle auch noch an Hendrik. Mit dem habe ich auch ab und zu mal Kontakt. Aber das ist so ein bisschen, ist das so ein Phänomen, wo du sagen kannst, ja, das hat total was gemacht da in Rostock für euch? Oder hast du das Gefühl, das war halt einfach da, die Struktur, und die ist jetzt, die hast du einfach genutzt? Oder ist da so eine, okay, wäre ich jetzt irgendwie in Schwerin gewesen, wäre das nicht passiert?
Also ich habe, sagen wir es mal so, ich habe ja früher auch Fotos gemacht in Rostock, nannte ich mich Foto Martin, als ich so 15, 16 war und irgendwie so einen Platz in dieser Szene mir suchen wollte, aber ich konnte nicht rappen, ich konnte nicht Beats bauen, ich konnte nicht breaken, ich konnte nicht sprühen. Also habe ich mir eine Spiegelreflex genommen. Da gab es nämlich noch nicht Foto-Handy und jeder hat eine 5D rumliegen oder eine 4K-Kamera. Und da war ich halt dann irgendwie so der Einzige, mehr oder weniger. Und wenn dann DJ Dazio, DJ Tomek, KMC, so eine Leute, Teflon Jalil, Mr. Schnabel in Rostock waren und Auftritte hatten, habe ich die halt fotografiert. Und Skater, die am Mittwoch im Mau skaten und einfach alles, was irgendwie mit dieser Kultur zu tun hatte. Und das ist auf jeden Fall, da denke ich gerne dran zurück. So, man wird ja auch älter und nostalgisch und ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch so ist. So, damals war das schon eine überschaubare Szene. Klar hat da auch jeder so ein bisschen sein Süppchen gekocht und so, aber irgendwie war das doch alles ein bisschen persönlicher als jetzt so. Jetzt.
Und ich glaube, dass das so den Unterschied macht, ne? Ist es quasi, kommt ja. Es aus so einer Szene, die sich dann auch automatisch vernetzt und teilt. Mhm. Und dann spielt es gar nicht so eine Rolle, wie groß dann eigentlich der Erfolg dieser einen Speerspitze ist, sondern dass sozusagen sich da Netzwerke dahinter verbinden und gleich ein ganzes Pulk von Szene im Prinzip drauf zugreifen kann.
Voll. Also da fällt mir noch ein sehr gutes Beispiel ein, zu diesem, was du meinst, eine Hand wäscht die andere und man gibt auch immer was zurück in dieser Szene. Martin hat ja früher seine ersten Splash-Auftritte mit der Underdog-Crew gemacht und jetzt hat er im Gegenzug, also nicht im Gegenzug, aber wenn man das ganz große ganze Bild mal so zurückzoomt, hat er halt zum Beispiel bei seinem Ostsee-Stadion-Auftritt auch einen Song mit den ganzen Rostockern gemacht, auch mit den Underdog-Crew-Rappern und so. Und das ist halt, das hätte er nicht machen müssen, aber das ist halt korrekt von ihm und so, das ist auch Hip-Hop für mich, dass man eben nicht nur nimmt, sondern auch zurückgibt. Und ja, ich glaube schon, dass wir da in Rostock oder in Norddeutschland so einen gewissen Zusammenhalt haben in dieser Szene, die wir sind, und aber es ist trotzdem lustig, und was du auch schon meintest mit halbe Hemden und so, diese ganzen Richtungen, wie der Rap dann auf einmal klang, so, da gab es ja dann auch alle Arten von Hip-Hop irgendwann in Rostock und so Foren, wo sich dann gegenseitig die Songs vorgespielt wurden und darüber gechattet wurde, welcher Song jetzt der beste ist und so. Also das war schon auch eine witzige Zeit.
Das ist krass, so heutzutage irgendwie unvorstellbar, ne? Also heute bringst du den quasi raus und dann geht das halt ab oder nicht. Und wenn es abgeht,
dann, und wenn nicht, dann
interessiert es halt auch keinen. Da, genau. So, ne? Dann ist es halt einfach so durch. Und ja, wahrscheinlich gibt es so eine Art von Szene nicht mehr ganz so sehr. Ich glaube, es gibt schon auch irgendwie noch eine, die dann halt sehr undergroundig ist und würde ich mal sagen, auch sehr back to the roots, ja, es gibt, glaube ich, auch immer noch in den Städten diverse, so, wie man sie jetzt nennen, so abfällig nennen möchte, so Rucksack-Rap, Backpack-Rap-Sachen, was ich überhaupt nicht abfällig meine, sondern immer so, wie das generell dann immer betitelt wird. Und da gibt es auch immer noch Szene, so. Und das ist auch super geil und cool. Aber ich glaube, so die Leute, die dann halt wirklich in den Mainstream wollen, die da reingehen, gar nicht aus so einem kulturellen Hintergrund, sondern nur aus so einem, okay, ich will Popstar werden, so. Und das ist jetzt halt gerade die Musik, die angesagt ist und gar nicht so, ist das jetzt Rap oder wo kommt es her? Die dann halt sehr wohl an Madlib vorbeikommen, sag ich mal. Das ist aber auch völlig okay. Also das ist halt was ganz anderes. Nur das ist halt so, wie wenn du früher zu dem angesagtesten oder zu dem Typen mit dem großen Tonstudio in der Stadt gegangen bist und gesagt hast, du, ich will jetzt Popmusik machen und will irgendwie erfolgreich mein Demo machen. So, also ich glaube, so ein bisschen ist das heutzutage.
Voll. Also wie gesagt, je älter ich werde, umso nostalgischer werde ich und
wir müssen aufpassen, dass das nicht so ein alte Männer-Podcast wird.
Ja, ach komm, aber seien wir doch mal ehrlich, wir sind doch alt. Guck mal, weißt du, wo ich nämlich gemerkt habe, dass ich ein alter Mann bin, als ich den Auftritt von T-Low beim Splash gesehen habe. Alter, so einer kriegt 59 Minuten lang Streaming-Slot für mehrere Wochen auf Arte. Das kann ich immer noch nicht fassen. Also das war für mich so der wackste Auftritt, den ich jemals gesehen habe von einem deutschen Rapper. Und man hat ihn halt auch gar nicht gehört, wie er so voll Playback über mit Autotune über seinen kompletten Song rüber. Und am geilsten war dann, wie er dann nach drei Songs gesagt hat, ich höre mich irgendwie gar nicht in ihr, hört ihr mich? Also da, das war also wirklich wie so ein Unfall. Ich konnte auch nicht wegschalten.
Nee, aber, hast du dir von vorne bis hinten
nicht komplett, aber so die ersten 5 Lieder oder so. Also so schon so ein Drittel habe ich mir schon angeguckt.
Ich hab natürlich auch reingeguckt, weil alle drüber gesprochen haben. Es ist so ein bisschen... ja, also ich meine, bessere Promo kann ja am Ende auch wieder nicht passieren. Also so ein
bisschen. Voll, von daher, gleich, lass uns gleich das Thema wechseln.
Gleich rausschneiden. Aber Nein, aber das ist halt genau der, das ist ja genau das, was passiert. Das ist ja auch kein Einzelfall, ne? Also lass uns da ruhig gerne mal drüber reden, weil es ist ja gerade tatsächlich ein Thema und viele gerade etablierte Rapper regen sich ja gerade auch so ein bisschen darüber auf, über diese Festivalsaison, die aktuelle, ne? Jetzt kommt, ist die Pandemie zu Ende. Jetzt kommen natürlich die ganzen Acts, die irgendwie in den letzten 2 Jahren aus ihren Wohnzimmern heraus irgendwie Streaming-Hits hatten, die dann jetzt irgendwie auf die Festivals gebucht werden und vielleicht davor auch schon mal 2, 3 Shows gespielt haben, aber natürlich auf einem Level und jetzt auch überhaupt nicht üben konnten, also am lebenden Objekt, sage ich mal, und dann halt auf die Bühne kommen und dann halt einfach nicht abliefern. Wobei ich immer finde, das ist eine Entschuldigung, ja, wenn du dann irgendwie anfängst, sage ich jetzt mal, komische Zwischenmoderation zu machen oder so ein bisschen unsicher bist und so, ist alles okay, ne? Aber wenn du einfach überhaupt nicht das, was du da performst auf der Platte, überhaupt nicht rüberbringen kannst live, weil du quasi überhaupt nicht das gesangliche Talent dafür anscheinend besitzt oder nicht mal in der Lage bist, dir deine Texte zu merken, dann merkt man halt so, okay, da hat jemand einfach auch richtig drauf geschissen.
Voll. Oder hat sich halt vorher so... Es geht ja nicht darum, ich habe ja nichts gegen Cloud-Rap, ich habe nichts gegen Live-Autotune, aber das sind ja alles Werkzeuge, die es gibt und dann kann man das doch auch irgendwie so machen, dass es dann schön ist für den Arte-Zuschauer, oder?
Ja, man kann es zumindest so machen, dass man das Gefühl hat, derjenige hätte halt vorher wenigstens mal sich eine Woche hingesetzt und geübt. Das kann man vielleicht einfach als Respekt vom Publikum erwarten. Voll. Aber lass uns nicht
aber
so sehr
einfach auf... wirklich, ey, und dann so 20 Leute mitzunehmen, damit man nicht ganz so verloren ist auf dieser großen Bühne. Also okay, nächstes Thema. Lass uns ihnen keine Plattform geben, aber das war für mich wirklich der Aufreger.
Auf jeden Fall, da können wir auch mal drüber reden. Ich fand's eher belustigend und irgendwie ist es aber auch, glaube ich, um das jetzt abzuschließen, jetzt reden wir doch nochmal drüber, den Satz will ich noch sagen. Ich glaube, das ist halt einfach die logische Konsequenz dessen, was ich schon ab und zu manchmal gesagt habe. Ich finde das so, also nicht Deutschrap, aber Rap generell, zumindest dieser Mainstream-Rap, und ich nenne das jetzt absichtlich nicht Hip-Hop und ich will jetzt keine Schwarz-Weiß-Diskussion aufmachen, so, aber das, was sozusagen einfach aktuell als Rap verkauft ist, was am Ende verkauft wird, was am Ende aber eigentlich bloß... Teenie-Pop-Musik ist mit einem Trap-Beat drunter, so, ne?
Du, wo du das gerade sagst, im Grunde habe ich eigentlich noch viel mehr so eine ganz schlimmen Auftritte erwartet. Ne? Wie du schon meinst, die Leute waren jetzt nur in ihren bestenfalls Probekellern irgendwie geübt, wenn überhaupt, oder einfach nur generell irgendwelche Streaming-Hits und noch nie laut ihre Stimme selbst im In-Ear gehört oder so. Und auf einmal müssen die da abliefern, so. Also von daher, ich hätte ehrlich gedacht, eher erwartet, dass das halbe Splash so eine Auftritte abliefert. Das war zum Glück nicht der Fall.
Warst du da beim Splash?
Nee.
Ich war auch nicht da, deswegen.
Ich habe halt mich gefreut, dass man bei Arte wenigstens einen Teil so gucken kann und habe mir dann das eine oder andere angeguckt. Liz fand ich zum Beispiel sehr gut aus Frankfurt. Aber ja, der Tilo war auf jeden Fall.
Das ist halt hängen geblieben.
Naja,
aber gut. Aber das macht ja auch so ein Festival aus, weißt du? Also ich glaube innerlich, wenn ich der Festivalbetreiber wäre, ich würde mich ja auch freuen. Weißt du, das ist ja wichtig, dass so Momente passieren halt auf dem Splash. Das ist halt cool. So.
Voll.
Lass doch mal ganz kurz zurückkommen zu dieser Masimoto-Geschichte. Wie war denn da so, also was würdest du sagen, wie groß war jetzt deine Rolle bei dieser, oder wie kommt man auf diese Idee? War das eine Idee, mit der Martin gekommen ist und gesagt hat, ey, guck mal, ich will hier sowas Madlib-mäßig auf Deutsch machen, oder ist das aus einer Bierlaune raus erstanden oder wie?
Also wir haben die ersten Masi-Songs, die noch nie wirklich richtig veröffentlicht worden sind, haben wir für mein erstes Album Drama gemacht, was wir in Großdölln aufgenommen haben, in der Nähe von Templin, Brandenburg. Und das waren so die ersten 3 Song-Skizzen-Fragmente. Und da waren die Beats tatsächlich auch noch so ein bisschen jazziger und Lo-Fi und Madlib-mäßiger. Und das Album habe ich dann auf CD gebrannt und meinen Freunden zu Weihnachten geschenkt und meinen Eltern und so. Weiter ist damit nichts passiert.
Aber wann ist diese, also kam er sozusagen irgendwann zu dir und hat gesagt, okay, guck mal, lass uns mal die Stimme hochpitchen und das so und so machen. Oder war das irgendwas aus Versehen so, ich habe das hochgepitcht, lass mal so? Oder?
Also ich muss gestehen, noch vor dieser Session in Großdölln, wo wir die 3 Lieder für mein damaliges nie erscheinendes Debütalbum gemacht haben, noch davor hatte er in Rostock mit einem anderen Producer einen Freestyle aufgenommen und da die Stimme hochgepitcht. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Masimoto.
Ah, okay, alles klar. Und er hat dann, und habt ihr da schon gemerkt, also als ihr euch dann getroffen habt und gesagt habt, okay, lass uns daraus mal ein ganzes Album machen, ne? Ist das, war das eher was, was von dir ausging und er hat es so, oder war das was, wo ihr beide gesagt habt, ey, das ist der Shit, das haben irgendwie, ich hab's jetzt meiner ganzen Familie vorgespielt, die haben irgendwie alle Songs, fanden die so, aber die drei Masi-Songs, da haben alle krass gelacht und alle fanden es krass, da sollten wir mehr mitmachen, oder
kam das von außen? Ich glaube, es ging eher von Martin aus. Ich habe einfach eh immer meine Beats gemacht, worauf ich halt gerade Bock hatte, aber ich glaube, dass er dann auch so ein bisschen, nachdem das mit Modeln und alles irgendwie nicht so seins war, mit Fußball und mit Schauspielen eben auch nicht, wollte er dann, glaube ich, endlich mal was richtig Geiles schaffen, ein musikalisches Album, was man so rauskickt in die Welt. Und ich glaube, das ging viel von ihm aus. So. Und ich habe mich dann eher gefreut, dass das alles so passiert ist, habe dann die Beats dafür gemacht und habe dann mich auch gefreut, dass wir dann Tobi und Magnum 12 ins Boot holen konnten, der auch Feuer und Flamme war und total glücklich, dass er das rausbringen darf mit uns. Und ja, so ist das dann alles passiert. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Moment genau war. Wahrscheinlich hatten wir so 10, 12, 14 Skizzen und haben dann gedacht, das macht eigentlich voll Sinn, das mal irgendwie zu bündeln als Album. Aber bei den einzelnen Sessions war es auf jeden Fall niemals irgendein Ziel. Wir haben uns einfach immer getroffen, immer entweder Beatskizzen gehört von mir oder zusammen welche gebaut und dann aufnehmen, zack, one take, okay, cool, ein paar Delays draufgeballert, so, fertig, nächster Song.
Okay, und wann hast du dann gemerkt, dass da was ist, dass das irgendwie, also ich meine, ist ja für dich wahrscheinlich lebensverändert gewesen, kann man ja einfach sagen, so, ne? Also,
auf jeden Fall.
So, hättest du dann auch einen anderen Act produziert und wärst damit durch die Decke gegangen. Aber jetzt ist es halt Masimoto gewesen. Mhm. So. Wann hast du das gemerkt?
Schon eigentlich dann erst gemerkt, als es dann so Album des Monats in der Juice war und in der Backspin und besprochen wurde und Leute darüber geredet haben und wir noch eine weitere CD nachpressen mussten, weil die erste alle war und so. Also dann, als das dann alles so ins Rollen gekommen ist, habe ich dann schon gedacht, cool, geil, mal gucken, was man da, wo man da noch so aufbauen kann und wo man eines Tages damit landen kann. Aber das scheint ja erstmal generell ein paar Leute anzusprechen und super, dass wir das gemacht haben. So. Mhm. Genau.
Und dann hast du auf dem... Dann gab's
und eine Sache noch, sorry. Was natürlich auch extrem cool ist, dass Martin einfach Masimoto ungefähr 180 Mal auf diesem Album meinen Namen gesagt hat. Was
stimmt, ja.
Quasi auch wie so ein Producer-Tag war und dadurch ich auch eine gewisse Bekanntheit hatte, genau.
Ja, das war tatsächlich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen, ne? Dass das so gewesen ist, dass man das damit auch so krass verbunden hat. Danach kam dieses Bass Ventura-Album. Hast du da auch drauf produziert? Das Materia-Album?
Ja.
Das,
genau,
aber nicht alles oder ein Großteil oder
da hab
einzelne
ich
Songs.
Dirty Dasmo mit ins Boot geholt, quasi durch mich so ein bisschen zum Produzieren gekommen ist. Mittlerweile
auch
sehr erfolgreiche Pop-Sachen produziert.
Ja, der macht Finch Asozial, mit dem habe ich ja regelmäßig zu tun. Der kommt übrigens auch in den Podcast demnächst mal.
Geil, dann Daniel. Schöne Grüße. Wir müssen uns auch mal wiedersehen. Ja. Genau, wir kennen uns aus unserer Zeit aus Potsdam, wo wir beide bei BB Radio als Producer angestellt waren. Und in diesen Studios haben wir tatsächlich auch Bass Ventura aufgenommen. Und das war, glaube ich, so 50-50 Dirty Dasmo und ich, die Beats, die da drauf sind.
Ach, krass. Siehst du, das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Aber ja, jetzt erinnere ich mich gerade, dass da auch... Okay.
Das war ein komplett anderer Sound als Masi, also war ja auch Materia, war ja auch ein bisschen gewollt, dass es anders war, aber halt auch wirklich sehr kalte Beats und King Orgasmus One Features und so, also das war einfach komplett das Gegenteil von Halluzination, das war eher so eine düstere, böse Berlin-Welt, die wir da irgendwie so aufgemacht haben, oder?
Jetzt weiß ich aber, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, du musst mich jetzt Lügen strafen, wenn das nicht so ist. Ich glaube, dass es aber, also jetzt rein vom finanziellen oder vom Verkaufszahlen Aspekt, war das genauso erfolgreich wie Halluzination, oder das ging dann so ein Stück wieder zurück, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Halluzination ist für mich schon eher so ein Klassiker, den man kennt.
Ja.
Bass Ventura kennen viele bestimmt gar nicht,
die
Materia-Fans sind.
Ich glaube, die Materia-Fans steigen eigentlich alle erst mit Zurück in die Zukunft ein.
Genau.
Zum Glück in die Zukunft, so rum heißt er.
Zum Glück in die Zukunft,
genau. Dann gab es das erste Album auf 4Music, das weiß ich, weil dann sozusagen das Merchandise über 4Music kam.
Genau, das war zu zweit allein.
Genau, zu zweit allein, das war wieder ein Masimoto-Album. Und da kann ich mich zum Beispiel noch an ein Telefonat mit dem damaligen Produktmanager oder A&R, ich weiß es nicht mehr, bei 4Music erinnern. Es war nicht Tobi, es war...
Michi?
Nee, es war auch nicht Michi, es war irgendjemand anders. Ich komme nicht mehr drauf. Egal.
Chris Bär?
Vielleicht war es aber auch Michi, weiß ich nicht, kann auch sein.
4Music.
Ja. Oder Volker?
Mitarbeiter. Volker Mietke?
Ja, Volker. Cool, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich so gesagt, ja, du, also voll geil, aber lass so, ich sehe da so Masimoto, das ist so das Ding, da geht es voll ab so. Materia, weiß ich nicht so. Jetzt das Masi-Album, das wird auf jeden Fall krass. Da haben wir das was zum Anfassen so, ne? Das hat irgendwie krasses Potenzial. Ich habe natürlich immer in so einer Merchandise-Welt gesprochen. Und er sagte damals schon zu mir so, ja, du, Masimoto, das ist nur so, ne? Das eigentliche Ding, das wird Materia, glaubst du mir. Der Typ wird ein Superstar über kurz oder lang. Und ich so, okay. Dann habe ich ihn irgendwann, ich weiß nicht, danach oder davor kennengelernt und wir haben öfter mal miteinander zu tun gehabt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, der hat so eine krasse Art, Menschen ein gutes Gefühl zu geben. So irgendwie, der hat einfach so eine Ausstrahlung, dass Leute den einfach vom Fleck weg mögen. Und ich glaube, das ist krass wichtig, um erfolgreich zu sein, auch über so eine Zeit wie er das jetzt ist. Und auch über so Generationen hinweg. Das glaube ich ganz, ganz wichtig. Und als dann zum Glück in die Zukunft kam, ich würde mal zurück sagen, als dann zum Glück in die Zukunft rauskam und die erste Single und das dann abging mit die Jascha-Nummer
verstrahlt,
genau. Da habe ich es dann verstanden. Da habe ich gewusst, okay, da wollen die hin. Weil ich dachte immer so, ja, okay, das mit der hohen Stimme, das ist voll krass, das ist einzigartig. Mit der tiefen Stimme klingt da irgendwie so, das ist halt so Harris und ja, okay. Und aber als dann als das quasi auf das Level kam und ich merkte, okay, krass, das ist ja Popmusik in einer geilen Hip-Hop-Verkleidung. So, da habe ich verstanden, okay, krass, da ist das, wo die hinwollen. Und das war, glaube ich, auf Base Ventura war das noch nicht zu erkennen, so in dem Maße. Da war das noch so quasi, okay, das ist jetzt halt einfach nur ein Rapper mit einer tiefen Stimme, so, der halt coole Texte hatte, so. Aber als es dann diese Produktionsebene bekam mit Materia und auch diese Features, diese Gesangsfeatures und das quasi alles so, da hat, glaube ich, ganz viel zusammengepasst.
Man muss auch sagen, dass auch die Crowds einen sehr großen Anteil daran hatten, weil wie gesagt, bei Base Ventura, das war die ersten Beats, die Dirty Dasmo hier gebaut hat und Beats, die ich gebaut habe, einfach so die Martin gepickt hat mit irgendwelchen Features aus Berlin. Das war nicht vergleichbar und dann kamen die Crowds und haben das halt auf so ein Pop-Level gebracht und mit geilen gesungenen Hooks von Jascha und Peter Fox und so, und das hat uns allen auf jeden Fall erstmal so ein bisschen den Atem geraubt, wie krass das ist. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Klassiker. Und ich weiß auch von Martin, dass der ganz viel gelernt hat von den Crowds, auch über Texte und wie man Songs aufbaut und Strukturen und so. Und
ich hab mal eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass er tatsächlich da teilweise hin ist und dann immer so, okay, ich habe jetzt hier einen Text geschrieben und dann haben die sich die quasi reingezogen und gesagt, ja, ist cool, aber zweite Strophe musst du nochmal komplett neu schreiben, das ist so nichts. Oder der Refrain ist noch nicht geil, komm morgen nochmal, schreib die nochmal neu. War das so? Glaub, also das, jetzt das, nicht so, aber so
von also Gefühl. Martin hat mir das mal, glaube ich, so erzählt, dass Monk, einer von den Crowds, dann einfach mit dem Rotstift einzelne Worte und so durchgestrichen hat. Also wirklich.
Oder so. Und dann gesagt hat, okay, da musst du was anderes hin.
Genau, und das hat sich aber ausgezahlt über die Jahre und das hat sich auch bei Peter Fox Stadtaffe ausgezahlt, weil die ein Jahr lang nur an den Texten gefeilt haben, Monk und Peter Fox. Und das werden dann halt so Klassiker-Alben, so die, wo du dann wirklich so viel Akribie reinsteckst, dass es halt jedes Wort, jede Silbe, jeder Ton sitzt und kann nicht geiler werden. So, dann werden solche Alben halt auch Klassiker, genau.
Ja, krass. Du hast auf dem Album, ich weiß nicht, wie viele Songs du drauf produziert hast. Hast du mehr als den einen produziert?
Nee, ich habe tatsächlich nur
Aber es ist, spielt gar keine Rolle, weil das ist für mich der Song von der Platte für mich. Auch, ich fand den fand verstrahlt geil, alles cool, ne? Aber als das rauskam, das war so, okay, Alter, was das? Der Beat, übertrieben. Achso, jetzt muss man mal sagen, wie der heißt. Sekundenschlaf mit Peter Fox ist das. Mhm. Der war auf jeden Fall für mich auch so ein Ding, wo ich wahrscheinlich auch irgendwie dann erstmal so drei Beats gebaut habe mit so Tic-Tac-Dingern so drin.
Die waren übrigens von den Crowds.
Genau, das wollte ich nämlich fragen. Waren die erst drinne und dadurch sind die sozusagen auf die Idee gekommen, den Song über diese Thematik zu machen? Oder gab es den Beat und dann wurde das zusätzlich hinzugefügt, weil dann der Text das quasi war?
Es gab eine Skizze auf dem Beat, der komplett von mir war, wo auch schon viele von den Textpassagen drin waren, die dann auch am Ende im Song gelandet sind. Und die habe ich dann komplett als Einzelspuren ausgespielt, den Crowds gegeben und die haben dann das Ganze nochmal ein bisschen von den Drums ein bisschen geiler gemacht, nochmal andere Streicher. Ich glaube, die haben sogar echte Streicher aufgenommen für die Hook oder programmierte, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall noch eine andere Hook-Auflösung am Ende der Hook und so von den Harmonien. Miss Platinum hat noch Chöre gesungen und so. Also es war dann auf jeden Fall so, dass ich das so aus der Hand gegeben habe, diesen Grundbeat. Und dann, als ich das erste Mal bei Nobody's Face so den Song dann gehört habe, den fertig gemasterten Song, war ich so, oh geil, wie geil, ich habe einen Peter Fox Feature und was ist denn das bitte für ein geiler Song geworden aus meinem Beat und meinen Harmonien und was ich mir da irgendwann mal im stillen Kämmerlein ausgedacht habe. Und was man vielleicht noch Nerd-Talk-mäßig dazu sagen kann, das sind keine Samples, das sind Sachen, die ich selber eingespielt habe.
Das zum Beispiel, da haben wir ja vorher kurz drüber gesprochen, ja. Ne, weil ich dir das schon gesagt habe, dass das einer meiner Lieblings-Deutsch-Rap-Songs. Das ist einer der wenigen Deutsch-Rap-Pop-Songs, will ich es jetzt mal nennen, ne, weil er so eine Peter Fox-Hook hat, die irgendwie, die einfach voll erfolgreich sind und voll klar gehen so und richtig geil sind. Ich hätte immer gedacht, dass es ein Sample ist.
Nee, es sind alles, also diese ganzen Akkorde und so sind alles Sachen, die ich mit dem Access Virus eingespielt habe und der ist ja kaputt, weißt du ja aus meinem anderen Podcast. aber zumindest habe ich damit Sekundenschlaf gemacht. Genau.
Na gut, da hat er aber doch schon, mehr von seinem Invest eingespielt als dein Field Recorder.
Das stimmt. Aber sag nichts gegen meinen Field Recorder, weil bald werde ich nämlich Geräusche-EPs droppen und dann.
Ey, da liegt die Kohle, Bruder. Da liegt die Kohle. Du musst einfach mal White Noise eingeben auf Spotify. Da gibt's White Noise Streaming-Millionäre. Wobei ich glaube, dass die alle von Spotify und den jeweiligen selbst
gemacht werden. Nee, ich glaube schon, wenn man das jahrelang macht, dass man dann irgendwann in diese Listen kommt.
Meinst du?
Auch mit diesen Vogelgeräuschen und so. Ich will. Alle wollen ja immer in Jazz-Vibes und so. Ich will lieber in Nature-Sounds.
Finde ich geil. Finde ich super. Ja, dann unterwegs, so Peter Lustig-mäßig mit dem Field Recorder. Und dann musst du halt nur das Marketing krass machen dazu. Dann kommst du da auch rein. Musst du wahrscheinlich nur irgendwie so krasse Making-ofs machen und dann irgendwie so, ja, das ist jetzt aufgenommen. Direkt 2 Meter neben dem Tiger habe ich das aufgenommen. Und, kannst du krasser einschlafen dabei, weil der Tiger dich beschützt.
Nee, aber das ist auf jeden Fall eine crazy Welt, so diese Geräusche-Dings. Ne? Man hat sich da ja, also ich habe mich da mal mit so ein bisschen auseinandergesetzt, dass man halt mal bei Spotify geguckt hat, es gibt Brown-Noise-Listen, es gibt White-Noise-Listen, es gibt Listen mit Vogelgezwitscher, es gibt Listen mit Gewitter und Vogelgezwitscher im Vordergrund. Wer macht das? Und wer kommt auf so eine Idee, dass
die selber
Nature Sounds HD zu nennen, diesen Account und so. Also die haben auch noch alle so bescheuerten Namen.
Ich glaube, das ist tatsächlich produzierter Content, den der jeweilige Streaming-Anbieter einfach in Auftrag gibt. Mhm. Und dann selber sozusagen die Playlisten erstellt. Und weil ich meine, das ist ja, also es ist ja auch crazy. Also weißt du, du kannst ja jemanden.
Aber auch ja clever. Direkt. Ich höre die teilweise selber so ein Ding zum Einschlafen.
Ja, ich weiß, das ist ja auch cool, aber da kannst du ja einfach jemanden losschicken, sagen, hier, nimm einen Field Recorder, nimm was auf und dann zahlst du dem irgendwie einen krassen Stundenlohn und dann hast du danach, packst das auf deinen Streaming-Service und hast irgendwie 130 Millionen Streams da drauf, so, da muss ja jetzt keiner irgendwie Millionär
werden. Das ist der Plan.
ich glaube nicht.
Damit sein erstes Haus bezahlen, mit Vogelgeräuschen und dann fragen immer alle so, Mensch Martin, wie hast du das denn hingekriegt? Mit Halluzination oder mit Sekundenschlaf? Ich sag, nee, mit Vogelgeräuschen.
Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine Vermutung ist, dass das nicht wirkliche Leute sind oder dass Leute machen, aber dass sie das im Auftrag der Streaming-Dienstanbieter machen. Weil ich würde es ja genauso machen, wenn ich Streaming-Dienstanbieter wäre.
Meine Hoffnung. Meine Hoffnung steckt in den Geräuschen, wirklich. Das,
okay.
Also.
Geil. Ah, schön. Genau, jetzt lass doch mal kurz weitergehen.
Ja.
Jetzt haben wir, wann ist es rausgekommen? 2014 oder so, ne?
Zum Glück in die Zukunft 1 ist 2010 rausgekommen.
10 war das.
Ja.
Ach, krass, Alter, sind wir alt, verdammt.
Ja,
okay, hallo. 2010, also vor 12 Jahren.
Und natürlich gehört Sekundenschlaf auch, kleiner Nerd, Nerd-Info von der Seite, ist auch auf jeden Fall GEMA-mäßig einer meiner erfolgreichsten Songs. Läuft
logisch.
Als Instrumental bei Shopping Queen, Promi
Big Brother
und solchen Sachen. Ne? Also,
genau.
Wenn ihr etwas tun könnt, macht solche Songs wie Sekundenschlaf. Das ist mein Tipp
genau.
An die anderen Producer da draußen.
Macht, genau. Der gute alte Tipp, wenn du Geld mit Musik verdienen willst, Hits haben ist immer eine gute, ist immer ein guter Plan. Oder du investierst in den Field Recorder und machst Geräusche.
Und hast ganz viel Hoffnung.
okay, also dann 2010, Album kommt raus, Riesenerfolg. Wahrscheinlich, also klar, da sind Plattenfirmen dahinter. Ich meine, die Produktion war dann auch nicht billig von dem Album, ne? Wenn du dann sagst, da werden auch irgendwie Streicher aufgenommen und blablablub und so, das ist dann schon, da merkt man schon, okay, das ist jetzt hier nicht mehr das Standard-Hip-Hop-Album-Besteck, was vom Label ausgepackt wird und hier habt ihr mal was, ja, gebt den Produzenten mal ein paar Hunis für die Beats und dann machen wir das. Aber das ist dann so ein Erfolg wurde, ist ja trotzdem irgendwie nichts, was man planen kann. Ist überraschend so, dann geht voll, das alles los. Was hat das mit, hat das was mit dir gemacht? Also hat das was, auch diese Erfahrung mit den Crowds zum Beispiel, ne, dann zu sehen, ah, okay, krass, das ist jetzt so, ist jetzt alles so krass poppig. Das ist aber anscheinend das, was, das ist auch irgendwie voll geil. Hat das dann so irgendwie in dir so eine Art Druck aufgebaut, jetzt auch irgendwie Pop-Hits zu liefern? Oder hat es dein Sound verändert irgendwie?
Also mein Sound verändert nicht, aber es hat mich auf jeden Fall beeindruckt, weil das sind ja auch normale Berliner Jungs, die auch mit Wasser kochen. Aber dass sie dann einfach so ein geiles Album mit Martin hinlegen, das ist schon also beeindruckend. Kann man auf jeden Fall nur seinen Hut ziehen davor. Und genau, hat mich auf jeden Fall angestachelt, weiterzumachen, um auch weitere solche Songs zu produzieren und solche Erfolge zu feiern. Ich habe jetzt gemerkt in den letzten Jahren, dadurch, dass ich angefangen habe, eigene Dead Rabbit Alben und Songs zu machen, Features, so nach diesem Vorbild von DJ Tomek, Mel Beats, Producer-Alben halt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man sich selber als Künstler positionieren will, dass man dann quasi auch bei Null anfängt, egal wie viele Masi-Alben man schon mitproduziert hat. Und das war auch eine interessante Erfahrung, aber genau, das hat mich auf jeden Fall angespornt, diese Sachen, die Martin dann mit den Crowds gemacht hat, ja.
Aber genau, das ist ja das, was ich meine, ne? Also da war das dann die, also das kann ja auch was sein, woran man dann erstmal zumindest mal temporär irgendwie auch nicht zerbricht, das ist jetzt ein hartes Wort, ne? Aber indem man irgendwie sich jetzt so einen neuen, so eine neue Messlatte setzt und sagt, okay, alles, also ich meine, das ist ein Multi-Platin oder Platin-Album auf jeden Fall, ist es Multi-Platin?
Auf jeden Fall Platin.
Auf jeden Fall Platin ist er ja. Also auf jeden Fall ein super erfolgreiches Album und ein super erfolgreicher Künstler und ein super erfolgreicher Song und auch Halluzination und die Masi-Alben, auf denen du dann ja auch noch weiter produziert hast. Danach kam ja Grüner Samt,
genau.
Wo du zum Beispiel Blaue Lagune drauf produziert hast.
Richtig.
Das auch, also ohne dass ich das wusste, ne, so das sind so Masi-Songs, die bei mir krass hängen geblieben sind. Und da gehört so Blaue Lagune dazu. Irgendwie sind es von den Alben immer die Songs, die du produziert hast, weil Blaue Lagune zum Beispiel auch genau wie Sekundenschlaf so eine leichte Melancholie in sich hat, die, glaube ich, deinen Sachen immer sehr sehr oft inne ist. So.
Voll. Ich finde auch, Melancholie ist das Beste, was man, das, die beste Ausrichtung, die man in der Kunst haben kann, weil das ist immer so eine Mischung aus, eigentlich ist alles cool, aber es schwingt da auch noch so was Negatives mit und
Es ist halt authentisch. Es ist halt authentisch, weil
passiert
es ist
die Welt, genau.
Genau, weil es ist ja nie alles positiv und nie alles negativ. Es ist halt immer so, genau.
Und aber wo du gerade diesen Song ansprichst, da habe ich auch noch einen interessanten Nerd-Information.
Immer her damit.
Die ich dir auch schon in unserem Vorgespräch letzte Woche erzählt habe. Und zwar bei dem Song, wo Masi aus der Sicht eines Wals rappt, warum seine Rasse von den Menschen getötet wird und gejagt wird, Blaue Lagune, da habe ich ja ein sehr prägnantes orientalisches Sample benutzt. Mhm. Und da wir das bei dem dritten Album dann schon auf einer Größenordnung waren, wo das Management von Masimoto uns ans Herz gelegt hat, mal genauer hinzugucken, was man da so samplet, bevor es irgendwie Ärger gibt, haben wir dann diesen Musiker angefragt, der dieses Sample gemacht hat, was ich halt wirklich über mehrere Takte gesampelt hab. Zwar schon auch kreativ und zerschnitten und so, aber trotzdem lieber mal anfragen, bevor es dann im Nachgang Ärger gibt. Und der hat uns das dann auch erlaubt, wollte dann aber 2/3 der Musikgeber haben. Das heißt, der Herr Komponist, der dieses Sample gemacht hat, kriegt quasi doppelt so viele Anteile an dem Song wie ich. Wo man jetzt erstmal sagen könnte, ist ja kacke, aber verstehe ich auch, weil ich habe ja im Grunde nur Drums und einen Bass gebaut und seinen Sample dazu genommen. So. Von daher ist es auch vollkommen legitim und dann haben wir das natürlich auch gemacht, weil der Song ist geil und würde ohne das Sample nicht funktionieren. Ganz einfach.
Ja, also tatsächlich, das ist so ein Song, wo einfach auch, glaube ich, man muss das Sample finden, man muss es richtig flippen, man muss auch den richtigen Song drauf machen. Ne? Es ist nicht nur es ist nicht nur der Beat alleine so, es ist genau das ganze hast du auch, hier ist der I Got Five? Dir? Verrückt, krass. Der hat genau denselben Flavor.
Ja,
ich weiß es nicht, aber es sind die zwei Songs, die bei mir hängen geblieben sind. Die haben beide diese Masimoto-DNA. Weißt du? Das ist für mich so Masimoto-DNA. Das ist
so. Da habe ich auch noch eine kleine Story dazu zu erzählen. Und zwar waren wir ja bei dem dritten Album Grüner Samt in Spanien. Mit Kid Simios.
Stimmt, und, da gab es diesen Film auch dazu.
Da gab es auch diesen Film mit Paul Rübke, genau. Und da, zu dem Zeitpunkt, als ich I Got Five gemacht habe, war der Anteil von meinen Beats, glaube ich, irgendwie noch relativ gering im Gegensatz zu den anderen Jungs. Und dann meinte Martin, ey, Daddy, wir brauchen noch einen Beat mehr von dir mindestens. Bau jetzt bitte sofort ein Beat mit 92,5 BPM. Und wenn der geil ist, dann nehme ich den nachher gleich auf und schreibe einen Text und bam. Und so ist der Song entstanden. Also dann habe ich quasi nach einer BPM-Angabe von Masimoto diesen Beat schnell gebaut am Pool und dann ihn auch überzeugen können, dass der cool ist. Und am nächsten Tag wurde der Song aufgenommen. Und manchmal ist es ganz verrückt, wirklich, dass jemand sagt, bau ein Beat in 92,5 BPM und dann kommt es dabei so.
Wieso ist er auf 92,5 gekommen? Hat er irgendeinen anderen Beat gehört gerade und gedacht, oh, das ist ein cooler Vibe? Wie viel BPM sind das? Ja, okay, bau mal so ein, oder was? Oder war das nur Ahnung. So, ich gebe dir jetzt irgendeine Vorlage, anfängst? Richtig. Bist du so jemand, den man kenne,
hat er wahrscheinlich gedacht, wenn das eine Kommastelle ist, ist es besonders schwierig oder so. Ich glaube, das war eher so eine Affekthandlung und auch wirklich als Hilfestellung, weil ich bis dato, glaube ich, nur ein oder zwei Beats drauf hatte. Im Endeffekt habe ich auf dem Album 5 Beats und wenn er mir die Hilfestellung nicht gegeben hätte, wären es wahrscheinlich nur 4 gewesen.
Okay, von krass. Daher, man merkt, das ist ja dann schon etwas, wo er dann quasi auch einfordert und sagt, das ist eine Masimoto-Platte, wir haben das irgendwie zusammen ins Leben gerufen, ja, also das auf die Map gesetzt, ne? Und deswegen ist das auch ihm wichtig, dass du dann quasi immer ein Teil dieser Masimoto-Welt bist.
Auf jeden Fall. Und das rechne ich ihm auch hoch an. Er hat mich auch als Vorgruppe auf Touren mitgenommen, als DJ und so. Also er hat auf jeden Fall sehr viel Support mir gegeben in meiner Karriere.
Ja, er hat auch immer dein Merchandise verkauft auf der Tour mit.
Genau, richtig.
Das weiß ich doch.
Und das ist natürlich unbezahlbar, weil andere Leute wären wahrscheinlich einfach zu Produzent XY gegangen, der gerade irgendwie Fame ist und big und auf dem gleichen Verlag und zack, werden da Sachen entstanden. Aber das finde ich cool, dass Masi auf jeden Fall immer meistens werden ja dann auch so Reisen gemacht für die Alben und dass er dann immer noch so seine alten Rostocker Jungs mitnimmt und so.
Wann kommt denn mal wieder ein neues? Das ist jetzt eine Menge Materie.
Da kann ich leider noch gar nichts zu sagen.
Ah, okay, gut.
Aber ich würde auf jeden Fall noch nicht aufhören zu hoffen, dass es noch was kommt.
Ich habe ja immer so ein bisschen, ich habe ja so die Idee oder die Theorie, dass Martin auch deswegen immer noch so erfolgreich auch in dieser Hip-Hop-Szene ist und anerkannt ist, weil er diese Masimoto-Geschichte hat. Ich glaube, dass das ihm total hilft, selbst bei, sage ich mal, richtigen Backpackern irgendwie immer noch am Start zu bleiben. Und es ist so ein bisschen wie ein Sido, der dann irgendwie Songs mit allen möglichen Popsängern irgendwie macht und dann so ein mega erfolgreiches Radioalbum hat und dann aber irgendwie im Nachgang so ein goldenes Album mit DJ Desio bringt und da halt irgendwie keine einzige gesungene Hook und nur Boom-Bap-Beats und er quasi die ganze Zeit nur Battle-Rap macht. Mehr oder weniger.
Genau,
also,
das ist auch so ein bisschen so.
Und schon wissentlich, dass das niemals so erfolgreich sein wird, aber die Fans, ich will jetzt nicht sagen, marketingtechnisch die Fans wieder einzusammeln, aber so ein bisschen zu zeigen, guck mal, ich bin auch noch ein Teil dieser Kultur und ich komme daher und ich kann das immer noch und ich bin da immer noch das Shit drin, so, ne? Und ich glaube, dass Masi ist auch so ein bisschen das, was genau,
wobei das
Ying
das
zum Yang.
Das ist fast schon zu berechnend. Ich glaube, das ist einfach eher so ein...
Nee, ich meine es gar nicht berechnend. Ich meine, das ist etwas, wo halt so zwei Herzen in einer Brust schlagen und er das halt perfekt für sich gefunden hat, zu sagen, okay, ich kann hier sozusagen so poppig sein, wie ich will, und hab aber gleichzeitig noch so auch auf der Bühne einen Moment, auf dem ich einfach machen kann, was ich will.
Voll. Und auch generell, nicht nur auf der Bühne, auch textlich. Das ist das perfekte Ventil, um die ganzen Sachen, die ein Materia niemals rappen würde, zu sagen. Dafür ist Masimoto halt perfekt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir noch eine Weile Freude an ihm haben werden.
Du hast jetzt ein neues Produzentenalbum rausgebracht. Das zweite mittlerweile.
Ha? Noch nicht ganz, aber fast.
Es soll rauskommen, so rum. Genau.
Es kommt bald. Ich habe jetzt ein paar Singles gemacht und es kommt bald über RecordJet. Shoutout an DJ Axis, der mich da betreut.
DJ Axis.
Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, dass man da so einfach Mucke hochladen kann heutzutage und so. Das ist, wie gesagt, früher alles anders gewesen. Da hat man irgendwie, überleg mal, wenn wir vor 40 Jahre früher gelebt hätten, hätten wir uns unser ganzes Taschengeld ersparen müssen, damit wir mal ein Wochenende ins Studio können und einen Beat bauen können. Und jetzt brauchen wir halt nur ein MacBook und ein ordentliches Mikro.
Kostet aber auch ein Taschengeld.
Ja, das stimmt schon.
Aber du brauchst es sowieso, weil sonst bist du sowieso raus aus dem Leben, wenn du kein MacBook hast. Nein, du hast recht. Aber das ist der eine Punkt. Ich glaube, der zweite Punkt ist noch viel mehr, dass du einfach mittlerweile einfach Singles raushauen kannst, ohne dass du diesen ganzen Apparat anschmeißen musst, so wie ihr damals. Aber auch irgendwie wieder schade, aber ihr musstet ja dann sagen, okay, also wir haben irgendwie gar keinen Bock, ganze Songs zu machen, weil wir entweder zu verkifft dazu sind oder einfach die Idee in einer Minute 20 erzählt ist oder was auch immer. Auf jeden Fall.
Achso, da muss ich übrigens kurz unterbrechen. Und zwar, Martin hat ja auf dem Halluzination-Album als Masimoto den genialen Satz gesagt, unsere Tracks sind nur 1,30, 2010 ist das Standard. Und das ist auf jeden Fall schon crazy, dass es jetzt 2020 wirklich eigentlich fast schon Standard
fast
ist.
Fast noch nicht
Lieder
ganz, aber nicht wir ganz, sind, wir aber sind vielleicht noch eine Minute entfernt, aber,
genau.
Aber ich glaube, gib uns mal noch 3-4 Jahre mehr TikTok, dann sind wir da wahrscheinlich auf jeden Fall, dass die Aufmerksamkeitsspanne irgendwann komplett
voll.
Im Arsch
ist. Der hat auf jeden Fall manchmal so hellseherische Sachen, so der Masi, ich sag's dir.
Ja, definitiv.
Merkt man eigentlich, dass ich voll Hacke bin mittlerweile?
Nö, gar nicht. Hast du dir schön. Ich bin leider.
Ich rauche doch keine Kippen mehr. Ich brauche noch irgendwas zu tun jetzt.
Du wirst, alles klar. Du, ich würde tatsächlich auch was trinken, aber ich hatte am Wochenende hier so ein Sommerfest bei uns auf dem Objekt hier. Und Da habe ich schon ein bisschen ins Glas geguckt und ich kämpfe immer noch damit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mir einfach eine Erkältung geholt habe oder ob ich jetzt tatsächlich immer noch 2 Tage später die Nachwirkungen habe. Das zeigt wieder, man wird doch alt. Oder man bleibt so
aber
ein bisschen...
Aber in beiden Fällen hilft ein Kontergetränk. Das sage ich jetzt einfach mal.
Tipps von Dead Rabbit.
Genau, das ist ja übrigens gehört alles noch in die Kategorie Schneiden.
Nein, auf gar keinen Fall. Das war der spitzenmäßige Uncut mit. Merkt man eigentlich, dass ich betrunken bin? Das lassen wir direkt drin.
Genau, das wird so der erste Satz im Teaser.
Genau. Du hast jetzt ein neues Album rausgebracht oder bringst jetzt ein neues Album raus.
Richtig.
Mit Producer, also mit Features sozusagen. Ne? Und das ist heutzutage ja auf jeden Fall viel gängiger, als es irgendwie mal noch früher war. Also es ist jetzt durch die Streaming-Game und so, ist es halt wieder viel mehr Usus. das zu machen. Was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass der Sound oder auch die Feature-Gäste, also bis jetzt zumindest, ne, alle doch eher aus dem, sag ich mal, Non-Rap-Genre kommen, sondern eher sicherlich beeinflusst sind davon und so, ne, aber eher so Features sind, die jetzt eher nicht Rap sind und auch die Beats sind jetzt nicht, es ist eher, würde ich sagen, elektronische Popmusik, elektronisch mit Hip-Hop-Roots, ganz klar, ja. Mhm. Aber ist das da auch so eine Yin-Yang-Seite bei dir, wie bei Marzi und Martin, dass du quasi sagst, okay, ich habe Marzi auch da so als meine Spielstätte für alles, was Krach macht oder alles, was irgendwie vibey, rap-mäßig ist, ne? Und dann habe ich irgendwie auch noch diese Producer-Alben eher so für die kommerzielleren Sachen. Das meine ich jetzt überhaupt gar nicht wertend so, ne?
Nö. Aber das ist tatsächlich gar nicht.
Oder passiert das einfach?
Das passiert einfach. Also ich gehe da gar nicht so analytisch ran und sage, heute mache ich einen Hit mit einer Sängerin, die ist das und das und damit kriege ich dann so und so eine Zielgruppe. Gar nicht, null. Ich versuche einfach zu connecten mit geilen Leuten. Vanya Janeva, meine letzte Single zum Beispiel, oder auch der Song Underground mit BayC von T.O.K. und Junior Karl aus Köln, den ich bei einem Gig in Köln gelernt habe durch einen Zufall, weil ich einen halbfertigen Song mit BayC auf einen Floor weitergespielt habe, als er mit Pow Pow war und dann kam er rüber und hat mich connected und gemeint, der Song, da fehlt doch noch was. Und also es ist immer wieder verrückt, wie Songs entstehen.
Ach echt? Du hast den halbfertigen Song gespielt, er kam rein und gesagt, hat quasi gar nicht gewusst, dass der Song nicht fertig ist, oder was?
Richtig.
Oder? Dann hat direkt gesagt, du, der ist geil, aber da fehlt noch was.
Also dann später im Backstage, nicht direkt, während ich den gespielt habe, aber später dann. Und dann hat sich das halt so geil gefügt. So. Und dann auf einmal wurde ein Video gemacht in Belgien von seinem Filmer Mirko, Shoutout nach Köln und so. Und also es entstehen immer wieder geile Sachen durch gemeinsame Auftritte, durch Connections, die man über diese Jahre irgendwie aufbaut. Und das ist interessant und macht Spaß. Und da bin ich jetzt gar nicht so, dass ich jetzt sage, so, jetzt ist Pop dran, dann ist wieder Masimoto dran. Im Gegenteil, ich nehme einfach alles mit, was geht und habe da überhaupt gar keinen Plan.
Okay. Das heißt, wir warten jetzt alle auf ein neues Masimoto-Album und solange davor kommt dann irgendwie nochmal dein Produzentenalbum raus.
Genau, mein Produzentenalbum kommt auf jeden Fall demnächst. Ich bin jetzt so an den letzten Zügen. Es wird auch ein paar instrumentale Interludes geben. Seven Apes ist zum Beispiel am Start, vielleicht ja auch Nobody's Face. Man weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall bunt und wild, so wie immer bei meinen Alben.
Cool. Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Einfach bestellen oder gibt's das dann physisch überhaupt?
Erstmal noch nicht als physisches Projekt angedacht. Erstmal nur digital. Es kann sein, dass es später nochmal eine Vinyl gibt, wenn das irgendwie gut ankommt bei den Leuten oder so.
Ja, dann müsstest du ja vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, du hast noch gar keinen Vinyl-Slot, dann würde das ja bedeuten, dass das Album auch erst irgendwie sowieso in einem Jahr oder so rauskommt.
Eben, weil
habe gerade versucht, irgendwie Vinyl-Slots zu kriegen, so dass es auf jeden Fall gerade, mal abgesehen, dass die Preise völlig geisteskrank sind.
Weil einfach jeder das machen will gerade, ne?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Es ist so einmal, okay, alle wollen Vinyl machen. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja schon seit Jahren so. Die Presswerke sind also quasi voll. Die machen sich um Kunden überhaupt keine Gedanken zu machen. Und jetzt kommt halt auch noch irgendwie so dieses Inflation und alles und irgendwie wird ja alles teurer und dann ist man, glaube ich, auch ganz schnell dabei zu sagen, naja du, wenn jetzt eh die Erklärung da ist, warum wir jetzt teurer werden können, dann können wir ja auch einfach jetzt teurer machen, weil Kunden haben wir ja schon. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, ich glaube, da gibt es jetzt mehrere Leute, die einfach die Gunst der Stunde nutzen, was auch okay ist, aber es wird dazu führen, dass natürlich die Preise für Vinyls einfach steigen werden. Und ich hoffe, dass es dann auch noch die kleinen Acts schaffen, weiterhin Vinyl zu kaufen, weil wenn dann die Leute vielleicht auch weniger Geld in der Tasche haben und die Vinyls teurer werden, dann ist natürlich das Erste, woran man wahrscheinlich spart, sind dann halt so Sachen wie Vinyl. Weil ehrlich gesagt brauche ich das ja kein Mensch mehr. Das ist ja wirklich nur ein reines, ich glaube, die allermeisten, die Vinyls kaufen, kaufen die ja tatsächlich nur, um die sich irgendwo hinzustellen und hören dann trotzdem auf dem Streaming-Dienstanbieter, was ja auch eigentlich geil ist, weil du dann als Künstler zweimal dran verdienst, also mehr Support geht quasi nicht.
Um die Platte dann 10 Jahre später bei eBay fürs Doppelte weiter zu
verkaufen. Also kauft einfach Platten, kauft die neue Dead Rabbit Platte, kauft alle anderen Platten, die irgendwann erscheinen, wenn sie euch gefallen und das kleine Act sind.
Nee, aber finde ich gut. Ich finde das gut, dass generell, ich weiß ja nicht, wer jetzt mittlerweile die Platten kauft, ob das auch junge Leute sind, aber ich habe auf jeden Fall mal irgendwann aufgeschnappt, dass die Platte vor 2-3 Jahren die CD überholt hat und dass das auf jeden Fall ein Riesenmarkt gerade ist in Deutschland unter anderem oder auch weltweit, aber eben auch bei uns. Und ich bin davon auch betroffen. Ich kaufe mir auch geile Sachen bei HHV, sei es Neuauflagen von alten Nas-Alben oder irgendwelche neuen Sachen, die auf deren eigenen Label erscheinen. Und klar könnte man das auch alles mit einem Klick anhören, aber es ist schon noch mal geiler, wenn man das Ding so auspackt und dann diese Hülle sieht und die Credits liest, wer das gemastert hat und pipapo, diesen ganzen Quatsch, den die Kids gar nicht mehr kennen, die Tilo hören.
Ja, ich glaube, dass
um
natürlich,
den Bogen noch mal zu schließen.
Ich glaube, dass natürlich den Großteil der Vinylkäufer natürlich Leute sind, also das siehst du ja schon anhand dessen, was auf Vinyl veröffentlicht wird, ne? Also natürlich werden jetzt die jungen Leute nicht durchdrehen, wenn du sagst, ey, da ist das Illmatic-Album nochmal auf Vinyl rausgekommen, so, da holst du jetzt keine 14-Jährigen, 18-Jährigen ab, weil die sagen, okay. Ich hab zum Beispiel jetzt am Wochenende war ein Mädel, die war hier, eine Tochter eine Cousine von einer Freundin von mir, und die war, glaube ich, so 14. 15? Oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, aber so 14, 15. Und die hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie Vinyls total cool fand, als sie dann gesehen hat, oh, you got a record player. Und ich so, yeah. Und so, oh, Und ich so, okay, warum? So, ich dachte so, sie findet das jetzt, was ist das, wie geht das? Aber sie war so, ich habe auch Vinyls und finde das voll cool. Und dann habe ich ihr irgendwie so eine Platte von mir geschenkt und sie war so voll, oh ja, voll geil, thanks. Und ich hab so gefragt, was findest du da dran geil? Und sie einfach so, naja, das ist so einfach das Angucken, das haptische Gefühl, das ist irgendwie,
voll.
Es war sowas anderes so, ne? Und die hatte...
Ja, und davon mal abgesehen, dass du halt ein Cover und ein Booklet und so hast, du hast einfach eine Nadel, die sich bewegt aus Diamant und dann kommt da ein Geräusch raus. Ich meine, das ist
so ein verrückt. Bisschen wie ein Springbrunnen, ne? So ein bisschen, weißt du, so, es macht halt irgendwas.
Aber noch ein bisschen cooler
schon. Ja, also, aber so weißt du, aber
Springbrunnen wär mir nach 5 Minuten dann auch langweilig.
Ich denke, du hörst dir Wasser und Tiergeräusche ein zum Einschlafen, aber der Springbrunnen, der geht nicht klar. Genau. sehr schön. Okay, mein Lieber. Also, hat mich sehr, sehr gefreut.
Voll, das ist übrigens sehr lang geworden. Kannst du vielleicht nochmal so 20 Minuten kürzen, sonst hört sich das doch kein Mensch an, oder über eine Stunde.
Ich
bin jetzt auch nicht Kanye West. Also ich bin der Martin aus Rostock.
Hallo. Der Martin aus Rostock.
Hallo, ich bin der Martin, ich bin auch dabei.
Nee, alles gut. Das ist so, mal sehen, was ich noch rausschneide, aber ich habe ja schon mit Falk Schacht 4 Stunden voll gemacht. Da haben wir dann 2 Folgen draus gemacht. Also es ist. Wir Krass. Sind da noch sehr, sehr, sehr
Rahmen.
Im Rahmen. Das ist alles gut.
Cool.
Also, vielen Dank, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Gehabt euch alle wohl. Beats and Treats, Nerdix, the Producer Podcast im World Wide Web. Abonnieren, Glocke klicken, Schnulli, was man, ich weiß nicht, wie man Promo macht. Auf Wiedersehen.
Ciao.